Geschwister, wir befinden uns in einer Reihe, wo es um die verschiedenen Varianten gibt, die man im Abendmahl sehen kann. Immer zu den Abendmahlsgottesdiensten. Wir haben schon einige gemacht. Ihr seht das hier an der Wand auf der Liste. Ein Hoffnungsmahl ist es, ein Verkündigungsmahl, Gedächtnismahl, Gemeinschaftsmahl und Anbetungsmahl. Das Thema heute ist im Grunde eine der grundlegenden Sachen, die man sagen könnte über das Abendmahl, nämlich das Abendmahl ist ein Stärkungsmahl. In der Bibel ist Essen immer eine ganz wichtige Sache gewesen. Ein erstes Zeichen dazu sehen wir in Johannes 2. Da geht es darum, dass eine große Hochzeit stattfindet, ein riesiges Festmahl. Und das Witzige dort ist, in der Begebenheit, der Wein ist zu Ende und dann stupst die Mutter von Jesus ihn an und sagt, hey, die sind da eingeladene Gäste, hey, die haben keinen Wein mehr, mach doch mal was. Und Jesus sagt dann zuerst ganz unwirsch zu ihr, so wird es in Johannes 2, Vers 4 berichtet, was hat das mit dir und mit mir zu tun, Frau? Meine Stunde ist noch nicht da. Aber dann weist er doch die Leute dort an und da stehen 6 Wasserkrüge, die werden gefüllt und dann stellen sie fest, dass der Wein sogar noch besser ist, der in den Wasserkrügen ist, als den Wein, den der ursprünglich der Gastgeber ausgeschenkt hat. Und so geht es dann weiter im Johannesevangelium später. Jesus ist in Kapernaum, dann feiert er dort auch das Passa, geht zum Passamahl nach Jerusalem, das nächste große Festessen dort. Und Jesus lässt sich einladen, ob vom Zöllner Zachäus oder vom Pharisäer Simon, bei dem dann sogar eine Prostituierte Jesus die Füße wäscht. Der Hammer ist, er hat dabei so gut gegessen, dass, so berichtet Lukas 7, Vers 34, heißt, der Menschensohn ist gekommen, aß und trank und ihr sagt, seht, ein Fresser und Säufer, ein Freund von Zöllnern und Sündern. So wird über Jesus dort berichtet, weil er eben auch gerne gegessen hat. Der eigentliche Hintergedanke war nicht, dass er dort unbedingt gegessen hat. Er hat auch ganz anders gegessen. Aber es ging ihm um die Menschen, die dort waren. Und er hat sich sehr wohl auf sie eingelassen, aber hat eben auch Mahlzeiten dazu benutzt, um die Verbindung herzustellen, um mit ihnen unterwegs zu sein. Und das Abendmahl ist eben auch eins dieser Essen, die Jesus feiert. Damals war es ein Passamahl mit den Jüngern. Und dort hat er ihnen das als Auftrag gegeben, führt das immer wieder und wieder durch, dieses Essen. Aber als er es startete, nach Lukas 22, Vers 15, da sagt er zu ihnen, mich hat sehnlich verlangt, vor meinem Leiden mit euch dieses Passalamm zu essen. Jesus wusste sehr wohl, dass die Jünger kurze Zeit später einschlafen werden, wenn er nämlich beten wird. Und insofern einfach kraftlos sind für das, was vor ihnen liegt. Und darum hat er sich sehnlich danach gesehnt, mit ihnen das Passalamm zu essen, auch um sich und insbesondere sie dafür zu stärken, was jetzt auf sie zukommt. Das Passalamm reichte nicht. Wir wissen es, die Jünger sind eben doch später beim Beten eingeschlafen. Trotzdem haben sie eine Nacht durchgemacht, so wird es zumindest von einigen von ihnen berichtet. Ich habe euch zum Thema Essen mal dieses Bild hier ausgesucht. Ah, da ist es. Von so einer festlich gedeckten Tafel. Bei Google habe ich es unter lizenzfreien Bildern gefunden, aus einem Hotel. Abendmahl ist keine Feier für bestimmte Leute. Du bist dort eingeladen. Es ist ein Mahl, was eben auch für dich stattfindet. Und wenn heute das Brot und Kelch durch die Reihen geht, dann sind dort Plätze frei, wie an dieser Tafel, die man dort sehen kann. Jesus lädt ein zu seinem Mahl, da ist ein Platz. Du darfst kommen, ja sogar noch mehr, du sollst dahin kommen. Wir sind hier auf der Erde unterwegs und brauchen Wegzehrung für die Strecke, die wir auf der Erde zurückzulegen haben. Und wenn dann, wie hier an der Tafel, Tischkarten aufgestellt sind, dann ist da auch eine Tischkarte für dich dabei. Dann ist da ein Platz für dich reserviert. Du hast einen Platz an dieser Tafel. um dich für deinen Weg auf dieser Erde zu stärken. Nachdem wir über den Platz nachgedacht haben, jetzt die nächste Frage: Wie ist denn das mit dem Essen? Ich habe euch hier mal ein Bild von einer Pizza mitgebracht. Eigentlich haben wir als Familie immer einen sogenannten Pizza-Freitag bei uns. Da gibt es regelmäßig Pizza. Dieses Jahr hat er nur für einige aus der Familie stattgefunden, weil andere, der Träger von Gabis Erziehungsstelle, der hat alle eingeladen gehabt für so ein Wochenende und da gab es dann nur ein Buffet. Da war leider keine Pizza drauf. Was ist eigentlich, wenn ich die Pizza esse, was passiert da? Zuerst habe ich diese Pizza ja vor mir und dann sind da so ganz verschiedene Stoffe drauf, fein zubereitet, alles zusammen auch ordentlich warm. Und dann schneide ich sie ja in für mich mundgerechte Happen oder beiße eben ab. Und dann geht's los. Meine Zähne zerkauen das und dann schlucke ich das runter. Weg sind sie, diese Pizzastücken. Zerkleinert von den Zähnen, aufgelöst dann von den Verdauungsorganen. Dann gehen sie rein in die Blutbahnen. Fein verteilt werden sie dann dorthin gebracht, wo sie benötigt werden im Körper oder eben gespeichert. Das sieht man auch bei mir zum Beispiel, dass da ein bisschen was auch gespeichert wurde von den Pizzen. Aber ganz im Ernst, von der Pizza selber ist nichts mehr übrig, außer ich habe was auf dem Teller liegen gelassen. Aber versuch mal nachzugucken, wo in deinem Muskel hier die Tomate steckt, die da als Scheibchen aufgebreitet ist. Du wirst sie nicht wiederfinden. Das Essen bleibt in der Form nicht. Und es wird auch nicht hier vorne, ne, ich habe mal mit einer Krankenschwester gesprochen, ne, die gesagt hat beim OP, ne, wenn sie das da aufschneiden, das sieht nicht aus nach einer Tomate, wenn man da reinguckt, weil das eben aufgelöst wurde und jetzt in eine Fettschicht umgewandelt wurde. Materialisten sagen dann, der Mensch ist, was er isst. Wenn man gutes Essen bekommt, dann ist auch was Ordentliches in dem Speicher drin. Aber die Frage ist nun, wo steckt das Essen nun? Auch das Gehirn braucht ja das Essen, um Kraft für die Gedanken zu haben, sogar einen nicht unerheblichen Teil. Ist die Frage, ob jetzt in der Predigt sozusagen das Mittagessen der letzten Mahlzeiten drin steckt, wenn man so will. Ist die Pizza sozusagen die von gestern, die Predigt dann von morgen, die ihr hier hört? Indem ich die Pizza in mich hineinlasse, stärke ich mich. Und das kann ein sehr schöner Moment sein. Ich freue mich auch immer, wenn wir gemeinsam essen gehen, außer Haus, obwohl Gabi sehr gut kochen kann. Finde ich es schön, einfach so dieses Ambiente und dieses Setting, wenn man da gemeinsam isst, einfach Zeit für das Essen hat, das zu zelebrieren, ohne dass die Arbeit auf einen wartet, die Küche, dass man die gleich wieder abwaschen muss und sowas alles. Und was man noch so zu Hause tun muss, essen zu gehen ist ja da ein besonderer Genuss dann und kann das feiern und gestärkt davon werfen. Das Gegenstück dazu, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, habt ihr schon mal in einen Apfel hineingebissen und dann gemerkt, dass ihr die Hälfte des Wurmes im Mund habt und die andere Hälfte draußen? Da denkt man erstmal genau das Gegenteil, falls, schön gestärkt bei der Sache. Mancher entwickelt da Ekel, ein anderer sagt vielleicht, oh wunderbar, eine Fleischbeilage auch gut, etwas Proteine. Beim Essen nehmen wir das Ganze in uns auf, in uns hinein. Und insofern ist Essen auch eine ziemlich intime Sache, weil es eben nicht nur äußerlich passiert, sondern da auch was innerlich mit uns passiert. Und Jesus formuliert diese Intimität des Essens ganz krass. Er sagt nämlich in Matthäus 26, während sie aber aßen, nahm Jesus Brot, sprach den Lobpreis, brach es und gab es den Jüngern und sprach, nehmt es, das ist mein Leib. Und er nahm einen Kelch und sprach das Dankgebet, gab es ihnen und sprach, trinkt alle daraus. Denn das ist das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Mein Leib, mein Blut, das hört sich schon Richtung Kannibalismus an. Konkreter formuliert das dann Jesus, wird das noch in Johannes formuliert. Da sagt Jesus zu ihnen in Johannes 6 nämlich, da sagte Jesus zu ihnen, Amen, Amen, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, habt ihr kein Leben in euch. Und jetzt noch die Steigerung dazu. Wer mein Fleisch verzehrt, Johannes 6, 54, wer mein Fleisch verzehrt und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Denn mein Fleisch ist die wahre Speise und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich durch den Vater lebe, so wird auch durch mich leben, wer mich isst. Also, wie ich das Essen ganz in mich aufnehme. Deshalb haben wir so genau darüber geredet, was da passiert in uns, wie es dann ein Teil von mir wird. Darum geht es, Jesus hier. Sollen wir auch ihn ganz in uns aufnehmen, dass er ein Teil von uns wird. Ganz und gar. Und zwar nicht nur theoretisch in unseren Gedanken, sondern wirklich in Realität. Ich meine, um gleich diejenigen zu beruhigen, die sich in der Bibel noch nicht so auskennen, Jesus wurde nie geschlachtet, er wurde gekreuzigt, danach wurde er auch nicht gegessen, sondern beerdigt. Und als die Frauengrab aus dem Freundeskreis zum Grab kamen, haben sie dann festgestellt, dass Jesus weg war. Also wenn, theoretisch angenommen, hätten ihn nur die Soldaten dort essen können, und das würde ja überhaupt nicht reinpassen in die Sache, die ihn da bewacht haben. Die logische einzige Erklärung, die es dafür gibt, ist, dass er tatsächlich auferstanden ist. Und wir wissen es aus der Bibel, dass es dann auch die Himmelfahrt gab, was wir ja an Himmelfahrt auch feiern. Er ist dann zu Gott gegangen. Das Ergebnis ist, dass sein Körper eben nicht auf dieser Erde ist und damit auch nie jemand sein Blut oder sein Fleisch real gegessen oder getrunken hat. Also im Klartext, was meint dieser Text? Eben dieses, ich erinnere an die Pizza, etwas, was ich ganz in mich aufnehme, dann ganz in mir drin ist, das stärkt mich auch und wird zu einem Teil von mir. Und im Abendmahl, was wir feiern, kommt Jesus ganz zu uns und auch ganz in uns. Dafür heißt es, dieses Blut des Bundes, das Brot, was für seinen Leib steht, er wird Teil von uns. Konkret haben das die Jünger dann an Pfingsten ganz deutlich erfahren, als der Heilige Geist kam und sie erfüllt hat. Und auch das kannst du erleben bei der Taufe oder anderen Begegnungen, vielleicht sogar auch als neue Erfüllung, nachdem du schon mal von ihm erfüllt warst und einiges verschüttet war. Er möchte auch Teil von dir werden. Er möchte auch ganz in dich kommen. Und mit dem Abendmahl öffnest du dich diesem Jesus voll und ganz. Schaut euch mal die Pizza an. Bei uns ist es so, einige mögen einige Teile davon nicht. Deshalb macht meine Frau, glaube ich, mittlerweile mindestens, ich glaube, es sind 4 Pizzen meistens, die sie macht. Also sind dann nur 2, die sie dann unterschiedlich belegt, weil die einen mögen das, die anderen das nicht und die Dritten wiederum wollen das gerade und so. Ne? Wer einen größeren Haushalt hat, der weiß, wie das ist. Ich habe ja auch verschiedene Theorien über die Oliven gehört, ne? Dass zum Beispiel Paare besser zusammenkommen, wenn der eine Oliven mag und der andere nicht. Soll sehr unterschiedlich sein. Bei Jesus funktioniert das nur eben nicht. Da kann man nicht sagen, naja, ich nehme nur die Arme oder die Beine. Entweder du bist ganz und gar mit ihm einverstanden und lässt ihn in dich hinein oder eben ganz und gar nicht. Und Abendmahl zu nehmen bedeutet, ich bin bereit, dir nachzufolgen. Voll und ganz. Darum ist die Taufe dann auch so ein Zeichen. Dort zeigen wir, dass wir Jesus voll und ganz nachfolgen wollen. Denn er hat auch die Taufe gefordert. Und bei der Taufe wird man dann untergetaucht, voll und ganz. Nicht nur so ein bisschen rumgespielt, sondern wirklich eingetaucht. Das bedeutet letzten Endes in seiner Konsequenz, wer getauft wird, getauft ist, kann am Abendmahl teilnehmen. Ansonsten kann man es vorbeigehen lassen. Allerdings kontrollieren wir das jetzt nicht und sagen, nee, du darfst nicht oder so, sondern jeder muss sich für sich selber entscheiden, Bin ich bereit, Jesus voll und ganz in mich hineinzulassen? Bin ich bereit, ihn voll und ganz in mich aufzunehmen? Was heißt, er darf mein Herr sein? Und dann wirst du erleben, dass er dich eben stärkt. Selbst wenn du es nicht so selber kannst und merkst, irgendwie ist meine Verbindung zu Gott nicht so da, dann zeigt dir das Abendmahl, er ist Teil von dir, du bist Teil von ihm, er ist Teil von dir über den Heiligen Geist, du bist mit seiner Stärke unterwegs. Und so heißt es in Römer 8, Vers 26, ebenso nahm sich auch der Geist unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selber verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern, Römer 8, Vers 26. Und darin ist diese Besonderheit des Abendmahls. Im Gegensatz zur Predigt, ne, da seid ihr jetzt alle hier in dem Raum, wenn ich predige, und irgendwo sind alle gemeint und jeder kann dann für sich entscheiden, ja, dieser Teil, der spricht mich an, ach, dieser Teil ist vielleicht für meinen Sitznachbarn, wenn es gut ist. Und ansonsten muss man schauen, wofür der ist. Du kannst sagen, das spricht mich an oder spricht mich nicht an. Aber das Abendmahl macht deutlich, Jesus kommt zu dir. Jesus kommt in dich hinein. Einer der Brotteile, die auf diesem Teller liegen, der ist für dich. Und den nimmst du dann und hast ihn in dir. Und einer dieser kleinen Kelche, die dann durch die Reihen gehen, ist auch für dich. Christus kommt über das Brot und über den Wein und wird dadurch Teil von dir. Wobei der Wein ist bei uns jetzt Traubensaft. Und es sind deine Lippen, die das dann trinken. Und deine Hand, die dann das Brot in den Mund hineinführt, weil es ganz konkret für dich ist. Christus stärkt dich. Nicht deinen Sitznachbarn, nicht den Pastor, nicht den Gemeindeleiter oder die Moderatorin, sondern dich ganz persönlich möchte er mit dem Abendmahl stärken. Und so ist das noch eine zweite Besonderheit. Sie schafft Fakten. Wenn du selber nicht weißt, wo du gerade stehst, wenn du dich Gott vielleicht sogar ganz fern fühlst, im Abendmahl kommt er ganz konkret zu dir. Damit bist du nicht von deinen Gefühlen abhängig, wie dich Gott dir ist. Dass du sagst, auch heute Morgen passt das nicht so ganz zu mir, sondern er ist einfach da und bietet dir an, ganz mit dir zu verschmelzen. Und darum ist das Abendmahl ein Stärkungsmahl auf unserem irdischen Weg. Wenn alle Stricke reißen und du sagst, eigentlich habe ich doch keine Verbindung, sagt er mit dem Abendmahl zu dir, doch, ich wirke in dir und an dir. Ich habe hier ein Bild vom Isenheimer Altar mitgebracht. Das zeichnet sich dadurch aus, dass erstmals die Kreuzigung hier auch als richtig schmerzhaft und schockierend dargestellt wurde, als ein Ereignis mit Not und Qual. Das Bild hing in einer Kapelle in einem Krankenhaus und alle Kranken wurden zuerst an diesen Altar geführt, denn sie sollten dort deutlich vor Augen geführt bekommen, mit dem Sterben und Leiden hat sich Jesus für uns hingegeben, egal wie schmerzhaft und notvoll unser Leben jetzt gerade ist. Der sitzt da nicht irgendwo auf einer Wolke als bequemen Kissen und guckt runter auf die Erde und sagt, naja, da tut mir ja mächtig leid, was ihr da durchmacht. Nein, der hat selber am Kreuz gehangen und hat das miterlebt. Das ist nicht dieser ferne Gott, der alles kann, aber gar nichts kennt. Nein, unser Gott ist derjenige, der in Jesus Christus am Kreuz gelitten hat und das eben auch mitgemacht hat. Dem ist keine Regung von uns fremd. Der Hebräerbrief beschreibt das so, in Hebräer 2, Vers 9. Wir sehen aber Jesus, der ein wenig unter den Engeln erniedrigt war, wegen des Todesleidens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, damit er durch Gottes Gnade für jeden Tod schmeckte. Und dann geht es später weiter. Daher musste er allen in allem den Brüdern gleich werden, damit er barmherzig und ein treuer hoher Priester vor Gott werde und die Sünden des Volkes zu sühnen. Darin, wo er selbst gelitten hat, als er versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Mit musste beschreibt der Hebräerbrief geradezu einen Zwang für Jesus. Er musste uns doch gleich werden, damit er helfen kann, wenn wir in unserer Beschränktheit auf dieser Erde nicht weiter können. Er ist ein großer Gott. Ja, er hat auch immer eine Lösung. Aber er würde dann ja gar nicht verstehen, was wir erleiden, wenn er nicht Mensch geworden wäre und das Leiden selber erlebte. Der versteht uns tief innerlich, dieser Gott. Und das ist der Höhepunkt. Jesaja sagt das schon so voraus, dass das so kommen wird in Jesaja 53. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Und damit ist keine sadistische Freude gemeint. Ha, ich habe ihm Schmerzen zugefügt. Es war ein Gefallen, weil er uns dadurch so nahe sein konnte. So wie später Menschen Freude daran hatten, für Jesus als Märtyrer zu sterben. Nicht wegen des besonderen Lohnes, den sie gekriegt haben, der ihnen im Himmel zuteil werden würde irgendwie, sondern einfach aus der Liebe heraus und einem Empfinden, was er für uns tat und was er durch uns tut. Und so kommt das Abendmahl. Es ist das Zeichen für die schrecklichste Stunde der Menschheitsgeschichte, in der sich aber auch der göttliche Sieg über den Tod ereignet. Jesus stirbt und wird auferstehen. Und im Abendmahl begreifen wir, was das bedeutet. Johannes 16, 33. Das habe ich euch gesagt, damit ihr Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Die Welt überwunden bedeutet, er lebt und hat sie hinter sich gebracht. Wir können dadurch Frieden haben. Jesus erinnert uns und das Abendmahl erinnert uns daran. Übrigens, bereits gegen Ende des ersten Jahrhunderts bezeichnete Ignatius von Antiochien das Abendmahl als Heilmittel zur Unsterblichkeit. Wie viele Kranke und seelisch Beladene haben bis heute durch den Empfang des Abendmahls Trost und Stärkung erfahren, ja innere wie äußere Heilung erfahren. Und das ist eine Dimension, die es heute noch einmal ganz neu wieder zu entdecken gibt. Das Abendmahl ist ein Stärkungsmahl für deinen konkreten Lebensweg. Ob der nun durch Leid geht, durch Aufgaben geht, durch Probleme. Jesus hat dort einen Platz für dich frei und er will dich voll und ganz innerlich stärken. Er hat diese Welt überwunden. Amen.